Oh. Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick. Da, 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 da. Passend zum 11.11. 11.11 Uhr und 11 Sekunden sind durch. Wir sind in Köln. Es ist November und es ist die 11. Parallelweltenfolge 2021. Hallo Rick Zabel.
Hallo Tanja Erath.
Keiner von uns spricht auch gut genug Kölsch, um jetzt irgendwas Karnevalsmäßiges vom Stapel zu lassen.
Et kütt, wie et kütt und et ja immer jutje jange.
Wenn man in der Mitte des Satzes nachdenken muss, dann funktioniert es nicht so allglatt. Rick, wie geht's dir? Wir liegen hier beide ein bisschen wie geschlagene Hunde auf dem Sofa. Aber bei mir geht's voran. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's super. Ich bin seit 2 Tagen wieder aus Israel da und ich muss sagen, mir geht's gut eigentlich, bis auf dass das kalte Wetter mich noch ein bisschen fertig macht hier. Also in Tel Aviv war es schon schön am Strand mit der Sonne, muss ich schon sagen, war jetzt nicht so schlecht. Und ich hatte das Glück war irgendwie heute nicht auf meiner Seite bis jetzt, seitdem ich wieder da bin. Es ging damit los, dass ich, glaube ich, gestern bin ich 3 Stunden Rad gefahren. Oder 101 Kilometer hatte ich, 3,5 Stunden. Und warum auch immer, ist...
Wohlgemerkt 101, nicht 100.
101, genau. Ist, als ich dann meinen Computer, also als ich vor der Haustür stand und bei meinem Computer auf Stopp gedrückt habe, ist der warum auch immer abgestürzt und war mein ganzer White weg. Das hat mich schon...
Das tut, also den Schmerz kann ich tatsächlich nachempfinden.
Das hat mich schon ziemlich aufgeregt. Da hätte ich am liebsten schon mein Rad genommen und es einfach mal weggepfeffert irgendwo. Aber zum Glück hatte ich noch die Zahlen im Kopf, dass ich das auf Training Peaks hochladen konnte. Und ich bin mit André Greipel gefahren, der mich dann netterweise auf Strava eingeladen hat, dass ich den White mit ihm gefahren bin. Somit habe ich auch die Strava-Kilometer. Das ist ja auch sehr wichtig.
Immerhin. Ja, das Schmerzhafteste für mich rückblickend an dem Sturz war, dass ich mein Garmin nie mehr hochladen konnte und die Datei einfach weg ist. Das heißt, mir fehlen einfach so knapp 60 Kilometer dieses Jahr und die bringt mir keiner mehr zurück.
Das ist echt ein Problem. Ich fühle das nach. Ich meine, bei Strava kann man ja manuell immer noch also für mich zählt nur Strava.
Absolut.
Weil am Ende, jetzt ist es nicht mehr weit. Es ist jetzt wieder nochmal so 6 Wochen. Und dann macht Strava wieder diesen Instagrammable Jahresrückblick.
Ja.
Und da will ich natürlich gute Zahlen haben. Deswegen hat André mich zum Glück zu diesem White dann eingeladen. Es tat mir dann aber in der Seele weh, weil der seinen White mit 99,97 Kilometer gestoppt hat.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Das war gestern. Und heute bin ich 4 Stunden gefahren mit den Trainingstieren, mit Nils, André und Juri. Muss dann aber an der Stelle sagen, dass Juri, glaube ich, nach 1 Stunde umgedreht ist oder so, weil er nicht so viel auf dem Plan hatte. Und dann sind wir zu dritt gefahren und dann auf dem Nachhauseweg aus der Eifel gab es folgende Situation, dass ich erst hinten dran gefahren bin und dann bin ich Führung gefahren und dann ist Nils hinter mir gefahren. Und dann hat Nils zu mir gesagt, Herr Rick, hattest du nicht gerade noch eine Satteltasche am Sattel? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und habe so geguckt und dachte erst, er will mich verarschen, dass er die jetzt irgendwie abgemacht hat. Aber nachdem ich dann unglaublich geguckt habe und auch 10-mal nachgefragt habe und sich es herausgestellt hat, dass keiner meiner beiden Trainingskollegen mich veräppeln wollte, war die Realität einfach, dass als ich hinten im Loch gefahren bin, hinter André und Nils im Windschatten, musste irgendwo abgefallen sein. Somit ist meine Satteltasche plus kompletter Inhalt weg.
Und der Inhalt wäre welcher?
Der Inhalt von meiner Satteltasche waren 2 Schläuche, plus 2 CO2-Kartuschen, plus dieser CO2-Druckknopf davon, da oben, also dass man die halt dann in den Reifen machen kann.
Der Pinöppel.
Genau, plus 2 Reifenheber und ein komplettes Toolset. Mhm.
Also das ist bitter. Und wie sieht die Satteltasche aus?
Ist einfach so eine schwarze von Chicon.
Und wo genau hast du es verloren?
Weiß ich nicht mehr. Also
ungefähr?
Ungefähr irgendwo. Irgendwo zwischen, würde ich sagen, zwischen Niedegen und Köln.
Das heißt, wenn irgendjemand zwischen Niedegen und Köln eine Skikon-Satteltasche findet.
Schwarz.
Sie gehört Rick Zabel.
Bitte melden. ich muss dazu sagen, dass ich das Tool und 4 Schläuche und eine neue Satteltasche heute schon gekauft habe. und Kartuschen und Reifenheber habe ich noch. Aber als ich jetzt gerade den Inhalt erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, diesen CO2-Stower, den muss ich mir noch holen. Den habe ich noch nicht ersetzt bekommen. Naja, so ist das Leben. So war meine Zeit, seitdem ich hier bin.
Und wie war die Zeit davor, wenn wir schon beim Thema Israel sind?
Da hättest du ja einfach den letzten Podcast hören können, Matthias Brändle. Da haben wir genau darüber gesprochen, Tanja.
Ja, aber nimm doch die Nicht-Planzett-Hörer, will ich nicht mitnehmen. Oder mich.
Doch, natürlich. Aber ich meine, ich gehe stark davon aus, dass sich die Hörer und Hörerinnen dieser beiden Podcasts Parallelwelt und Planzett stark überschneiden.
Ja, das stimmt.
Aber
ich möchte aber noch kurz dazu sagen, falls ihr den Elan aus Rick Zabels Stimme hört, genauso sieht es auch aus hier. Er liegt hier mit halb geschlossenen Augen auf dem Sofa und es ist tatsächlich nicht viel los mit ihm.
Du bist ja einfach super spät heute gekommen. Also
ja, ich habe...
Wir befinden, es ist 19.30 Uhr und mit der Zeitverschiebung, muss man dazu sagen, ist es schon 20.30 Uhr in Tel Aviv.
Ja, das ist natürlich auch eine Zeit, da kann man auch mal schlafen.
Das Problem ist, du hast ja das Teamcamp angesprochen und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es in diesen 9 Tagen, würde ich mal schätzen, also die Rekordtage hatten so 2 Stunden Schlaf in der Nacht. Und wenn ich glaube, der Durchschnitt, also der 9-Tages-Durchschnittsschlafwert war irgendwo zwischen 4 und 5 Stunden, würde ich schätzen.
Ui.
Dementsprechend bin ich eigentlich aus dem Teamcamp zurückgekommen und brauchte eigentlich erstmal noch einen Urlaub. Und meine Frau war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, als ich nach Hause gekommen bin und gefühlt erstmal nur geschlafen habe.
Verständlicherweise. Wenn du schon Rekordtag ansprichst, dann passend dazu, dein Teamkollege, der jetzt auch in Israel war, Alex Dowsett, hat den Stundenweltrekord Record Attempt gestartet und leider nicht geschafft. Du hast aus erster Hand sozusagen Informationen, was er danach darüber gesagt hat. Nimm uns mit.
Ich habe mich ehrlicherweise, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ihn nur verarscht die ganze Zeit.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also ich meine, ich weiß ja, um es mal kurz zu erklären, Alex hat sich ja schon akribisch darauf vorbereitet, viele Aerotests gemacht, ist extra nach Mexiko geflogen in die Höhe, auf, wo man schätzt, die schnellste Bahn der Welt, um das Ganze zu machen. Und hat das, sag ich mal, am 3. November hat er den, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und ich habe ihn immer die ganze Zeit so verarscht, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt am 1. November angefangen wieder zu trainieren und davor habe ich eine Offseason gemacht. Und Alex macht seine Offseason jetzt erst sozusagen nach dem Weltrekordversuch. Aber ich habe natürlich so getan, als wenn ich das nicht wusste und habe immer zu ihm gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, dass du den Rekordversuch nach der Offseason gemacht hast. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum hast du nicht trainiert dafür? Dann hättest du es bestimmt geschafft. Und naja, und das Witzige ist, mit meinem Kollegen Matthias Brändle, wir sind ja so der Leadout zusammen und in dem Leadout ist es definitiv so, dass wir ein super Team sind, aber wir sind auch einfach ein super Team, weil das ist so ein Konstrukt, dass einfach jeder von uns dreien hat auch Angst in seinem Job zu versagen, weil es gar nicht darum geht, dass man den Job dann nicht gut gemacht hat. Es geht dann einfach darum, dass die anderen beiden einem das bis zum Lebensende vorhalten werden. Und deswegen will man dann nicht versagen. Und Matthias hat Alex immer damit aufgezogen, also weil Alex ja ein absoluter Aerodynamik-Experte ist. Und wenn es um Zeitfahren geht, dann gibt Alex Matthias auch oft Tipps. Und oder die diskutieren einfach über verschiedene Taktiken oder Material, was auch immer. Und dann ging es zum Beispiel darum, dass um Kurven fahren beim Zeitfahren. Oder Matthias ist ein Typ, wenn er auf die letzten 100, 200 Meter kommt beim Zeitfahren, dann geht er aus dem Sattel und sprintet. Und dann sagt Alex immer zu ihm, mach das nicht, das ist nicht schneller. Wenn du in der Position bleibst, bist du schneller, als wenn du aus dem Sattel gehst und sprintest. Und dasselbe ist zum Beispiel auch so, wenn du um eine Kurve kommst im Zeitfahren, sollst du einfach wieder in die Position gehen und versuchen halt einfach wieder möglichst schnell in der Position Speed aufzunehmen. Und ich bin auch jemand, der geht aus der Kurve raus und geht erstmal irgendwie so aus dem Sattel, weil er sich denkt so, oh, jetzt baue ich wieder Geschwindigkeit auf. Aber Alex sagt, das bringt eigentlich gar nichts auf Dauer gesehen. Und dann gab es die Situation, dass Alex Dowsett bei seinem Stundenweltrekordversuch 12 Minuten vor Ende aus dem Sattel gegangen ist, weil er einfach wahrscheinlich die Muskulatur alles kaputt war. Und dann hat Matthias ihn natürlich heftigst deswegen aufgezogen. So, Ey, Alex, du darfst da nicht auf den Sattel gehen. Es ist viel besser, wenn du in der Position bleibst. Naja, das waren so die kleinen Witze, die wir mit Alex Dowsett da gemacht haben, nach seinem Stundenweltrekord versucht. Trotzdem muss man natürlich sagen, riesen Respekt. Viel hat ja nicht gefehlt, nur 400-500 Meter.
Ja, absolut.
Er hat, glaube ich, sowohl auf seinem YouTube-Channel als auch auf seinem Instagram-Channel ordentlich Werbung für sich selber gemacht, was Alex auch gefreut hat. Plus, glaube ich, das Allerwichtigste war ja auch, dass er, glaube ich, 60.000 Euro oder so für die Hämophilia-Stiftung Charity-mäßig gesammelt hat. Weil ich glaube, Alex Dowsett ist der einzige Profi weltweit, der Hämophilie hat, die Krankheit. Also das ist ja diese, wer Hämophilie nicht kennt, Alex Dowsett, wenn er sich schneidet oder stürzt oder was auch immer, muss er eine spezielle Medikation nehmen, weil er sonst das Bluten, also bei jedem normalen Menschen hört das Bluten einfach auf irgendwann und bei Alex wird das nicht aufhören. Und würde immer weiter bluten einfach. Und er hat es trotzdem trotz der Krankheit in die erste Liga des Sports geschafft und hat genau für diese Stiftung, glaube ich, ein Riesenvorbild und auch da viel Geld für gesammelt. Also war das, glaube ich, insgesamt schon eine gute und runde Geschichte. Aber er hat gesagt, das war der letzte Versuch. Er probiert es nicht nochmal.
Ja, also ich habe mir, während ich es angeschaut habe, beziehungsweise schon in den Tagen, die eigentlich dazu hingeführt haben und man ja auch gemerkt hat, was für eine riesige mediale Aufmerksamkeit es ist, habe ich mir gedacht, ich glaube, ich könnte das, also ich schon den größten Respekt davor, es überhaupt zu machen, weil man geht ja in diesen Rekordversuch rein und man weiß, wenn man es nicht packt, dann, man kann sich ja nicht rausreden oder es ist ja einfach so, alle gucken zu und man, in Anführungsstrichen, man versagt und ich glaube, ich könnte mit dem Druck überhaupt gar nicht umgehen, deshalb größten Respekt für jeden, der das macht und dann auch natürlich vorher schon die Werbetrommel rührt und ja, es versucht.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube auch, Alex selber war sehr aufgeregt davor und also man muss sich schon vorstellen, Alex ist schon ein Typ, der wird vorher schon mal getestet haben, wie viel Watt muss er ungefähr in der Stunde fahren in der Position mit dem Material, was er hat, um den Rekord zu knacken. Und also ich bin ehrlich, ich habe davor gedacht, es wird, glaube ich, schwierig für ihn, das zu schaffen. Auf der anderen Seite dachte ich, wenn Alex das probiert, dann macht er es eigentlich, also der ist so ein akribischer Zahlentyp, dann hat er schon auch ausgerechnet, dass er das auch schaffen kann mit dem jeweiligen Formstatus, den er hatte. Und wie gesagt, am Ende hat ja nicht viel gefehlt, aber ich glaube, die Stunde, die ist einfach auch brutal. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, einfach eine Stunde auf der Bahn alles zu geben, Zeit fahren, weil man fährt ja eigentlich auch nur in dieser 250 Meter Bahn. Das sind ja, wie viele Runden sind das am Ende? Das ist ja ewig viele.
Wenn ich rechnen könnte.
Vier Runden sind ein Kilometer.
250 Meter.
Vier Runden sind ein Kilometer. Und dann musst du 4 × 55 rechnen.
Nee, 200. 200 Runden, oder? Also sind es insgesamt 200 Runden. Ungefähr 200 Runden sind 50.000 Meter, also 50 Kilometer. Aber 4 mal 50
nee, du musst sind ja 200. Mal 4,
also 200 Runden sind 50 Kilometer.
Ja, richtig.
Genau, das sag ich doch.
Ja, 220 ich Runden, das habe ich vor 3 Minuten schon gesagt hier.
Ach so, oh.
ja, aber Tanja, wie war denn dein November, um jetzt einfach mal elegant überzuleiten?
Klasse, was soll ich sagen? Ich habe meine Couch auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Da habe ich nämlich die meiste Zeit verbracht. Ich habe, kurz gesagt, wir haben uns ja das letzte Mal gesehen, als ich noch in der Klinik war. Dann, stimmt, das war sogar noch vor der OP.
Genau.
Dann durfte
genau.
bin ich am nächsten Tag in den Genuss einer Vollnarkose gekommen. Ich fand es aber tatsächlich gar nicht so toll, wie du es angekündigt hattest.
Nicht, warum? Wie war der Moment, als dir das Zeug in die Venen gespritzt wurde?
Mir wurde nur warm, aber ich habe das nicht so richtig als angenehm empfunden. Also
aber der Moment, wo dir gesagt wurde, also bei mir war es so, die haben gesagt, 10 bis 10 und dann denkst du ja so als normaler Mensch, wah. Also ich bin dann auch so ein Typ, ich bin ja einfach kompetitiv, ich sage ja, ich 10 bis 20.
Ja.
Aber bei 3 war ich halt weg natürlich. Ne?
Also ich musste nicht zählen tatsächlich und es war ja auch ein bisschen seltsam, aber es waren ja Kolleginnen, die mich dann da in den Schlaf versetzt haben und dann bekommt man ja erst so ein bisschen dieses, also wir sagen halt immer so den Sekt für die Vene gespritzt und das fand ich halt wirklich nur so, da hatte ich erst dieses Wärmegefühl und dann halt aber eigentlich so dieses eher unangenehme Gefühl, wenn man merkt, okay, jetzt bin ich zu betrunken. So, das, so war es irgendwie so ein bisschen im Kopf. Und dann kann ich mich auch schon an nichts mehr erinnern. Und dann das nächste Mal bin ich aufgewacht und war im Aufwachraum. Und Tobi, den wir vom letzten Podcast noch kennen, stand im Aufwachraum. Und ich habe, also hat er mir danach gesagt, das Erste, was ich gesagt habe, war, klasse, ich habe ja alles verpasst. Also ja, ich grundsätzlich natürlich gut für die OP, dass man alles verpasst. Und grundsätzlich war es auch alles in Ordnung. Aber ich habe jetzt, nach deiner Ankündigung habe ich mehr erwartet.
Ja, Schlüsselbein geht auch schnell, wenn man ehrlich ist. Ne? Also Schlüsselbein, wie lange dauert das? Eine Stunde?
Ich glaube ja, 40 Minuten waren veranschlagt. Und ich glaube, er hat ein bisschen länger gebraucht, weil es trotzdem 4 Fragmente waren. Mhm. Also was ein bisschen komplizierter gebrochen war, aber grundsätzlich ging es schnell.
Aber haben die irgendwie noch lustige Selfies mit dir gemacht, während du da lagst?
Also ich habe bisher noch keine bekommen, aber
wär witzig,
wer weiß, nächstes Mal, wenn ich auf Station komme, im Stationszimmer hängen dann so.
Stell mal vor. Das ist ja, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Irgendjemand hat das mal zu mir gesagt, dass er das nicht mag, operiert zu werden, weil das ja natürlich ein völliger Kontrollverlust ist, dass ja alles mit dir gemacht werden könnte in dem Moment. Und da habe ich mir gedacht, okay, daran habe ich noch nie in meinem Leben gedacht, dass das irgendjemand in deinem Kopf, dass das in den Kopf vorgeht bei jemandem. Aber ja, stimmt natürlich irgendwo. Auf der anderen Seite kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Ja, also für mich war es jetzt halt, glaube ich, noch extremer. Also ich hatte den Gedanken auch, aber halt vor allem, weil ich wusste, es sind halt Kollegen. Mhm. Und dann war ich ja auch einfach schon auf dem OP und weiß dann, okay, beim Schlüsselbein wird man halt oben frei gemacht, weil du musst ja hier relativ großflächig abgewaschen werden. Und das ist natürlich dann trotzdem irgendwie ein seltsamer Gedanke, wenn man weiß, so die eigenen Kollegen ziehen einen dann da irgendwie aus und man ist halt so völlig bewegungslos und wird dann da von anderen bewegt. Das ist halt schon eine komische Vorstellung.
Ja, ich habe gehört im Nachhinein, dass sich richtig da um die Schicht von deiner OP wurde sich richtig gestritten. Da war wohl richtig Kampf. Da war richtig viel lang. Naja, ich will auf jeden Fall das machen. Ich will Tanja ausziehen. nein, Quatsch beiseite. Athos Klinik ist natürlich vertrauenswürdig. Nicht, dass wir jetzt ein falsches Bild hier zeigen.
Genau. Nee, und es war auch, also ich war tatsächlich sehr beeindruckt, weil ich dachte ja, das habe ich ja glaube ich auch noch im Podcast gesagt, ich dachte mir halt so, ja, die OP wird mich jetzt erstmal so ein bisschen von der Mobilität zurückwerfen, weil ich dann weniger mit meinem Arm machen kann. Und tatsächlich war es am Abend nach der OP, sobald ich das Gefühl in der Hand zurück hatte, konnte ich meinen Arm eigentlich schon wieder, sag ich mal, auf 90 Grad hoch. Mhm. Ich konnte sogar ein bisschen den Arm rübernehmen. Also es war so super gut. Und eine Woche drauf habe ich den Arm komplett wieder benutzt. Also da war ich wirklich beeindruckt, dass diese Osteosyntheseverfahren, wie man sie nennt, also wo der Knochen über Schrauben oder Platten verbunden wird, halt wirklich so von jetzt auf gleich eigentlich die Funktionalität wiederherstellen. Also das war sehr beeindruckend, fand ich.
Total. Also ich hatte dieselbe Erfahrung. Bei meinem Schlüsselbeinbruch saß ich, glaube ich, 11 oder 12 Tage nach dem Sturz wieder auf dem Rad. Ich glaube 10 Tage danach auf der Rolle und bin, glaube ich, 12, 13 Tage danach das erste Mal nur so zum Testen wieder draußen mal gefahren. Und ich dachte mir auch so, okay, dafür, dass ich mir Knochen gebrochen habe, was ja eigentlich schon irgendwie eine große Nummer eigentlich erst ist, 10 Tage später, 1,5 Wochen später wieder eigentlich funktionsfähig zu sein, wieder im Training zu sein, fand ich schon krass.
Voll, absolut. Ansonsten zur Recovery. Ich saß vorletzte Woche schon das erste Mal wieder auf dem Rad mit so einem Petsi-Ball und habe ein bisschen gestrampelt. Erstmal nur 10 Minuten, dann 2x20, dann 2x30, so die normale Steigerung. Dann hat mich leider eine Erkältung erwischt und seitdem habe ich jetzt wieder Pause gemacht. Aber ich hoffe, dass ich morgen wieder so weit bin, dass ich wieder aufs Rad kann. Und dann habe ich nächste Woche meinen Abschluss-MRT, hoffentlich. Und da wird sich dann hoffentlich nichts verändert haben zum Negativen, sondern der Wirbel wird soweit stabil sein. Und dann bin ich auch hier meinen Freund, die Corsage oder das Korsett los und darf wieder alles machen, was ich machen möchte.
Okay, also erklär das mal ein bisschen, wenn du zum MRT jetzt gehst, wie sieht optimal der Wirbel aus? Ist der dann komplett verheilt und du kannst wieder loslegen oder wie ist das?
Ja, also die Röntgenkontrollen, die ich ja jetzt auch hatte, sind eigentlich nur dazu da, eine Verschlechterung auszuschließen. Weil bei mir ist jetzt so, dass der, mit einem Knochen kann man sich ja im Endeffekt eigentlich, kann man sich vorstellen, dass der Wirbel eigentlich steht wie so ein Viereck. Und bei mir sind jetzt halt zwei Wirbel eher dreieckig geformt, weil die sozusagen wie zusammengedrückt sind. Und die werden sich auch nicht mehr aufstellen, die werden auch nicht mehr so viereckig werden. Aber wenn die in der Position bleiben und nicht weiter absinken oder sich nicht halt nach vorne oder hinten verschieben, dann kann es halt so bleiben. Und deshalb waren jetzt die Röntgenkontrollen eigentlich nur immer, um den Ist-Wert zu bestimmen, dass der sich eigentlich vom zu dem anfänglichen Röntgenbild nicht zum schlechteren verändert hat. Und jetzt im abschließenden MRT kann man natürlich nochmal genauer den Wirbel anschauen und auch wirklich sagen, ist die Fraktur soweit geheilt, sind auch die Bänder in der Wirbelsäule eigentlich intakt und kann ich mich jetzt eigentlich wieder soweit belasten. Und dann ist der Plan eigentlich nächste Woche dann mit aktiver Physiotherapie anzufangen, weil bisher haben wir halt nur passiv viel gemacht. Ich hatte halt auch immer noch ein relativ starkes Schleudertrauma so im Nacken, wo ich halt auch immer echt starke Kopfschmerzen hatte, vor allem morgens. Und da hat jetzt Tobi eben viel mobilisiert und gelockert und so weiter.
Also
und,
war jetzt momentan Physiotherapie mehr so noch so Massage und an dir arbeiten einfach.
So. Genau, also ich liege auf dem Rücken und Tobi macht dann so Traktion am Kopf, also er zieht im Endeffekt am Kopf und versucht auch so ein bisschen die Wirbel schon zu mobilisieren. Also wir sind jetzt eigentlich fast auf sogar ein bisschen weiter als Frakturhöhe. Das halt wirklich wieder den, weil ich habe mich jetzt tatsächlich eigentlich seit 6 Wochen nicht groß gestreckt oder sowas oder irgendwie gedreht, was man ja sonst mal machen würde und wo ich natürlich auch immer das Gefühl habe, ich würde mich jetzt einfach so gern mal strecken, aber es geht halt nicht. Und das macht er dann sozusagen passiv mit den Händen dann.
Ach cool. Ja, und hast du, also ist jetzt bei dir auf jeden Fall auch so, dass du, also merkst du, dass du irgendwie noch richtig steif irgendwie so bist oder irgendwie so richtig Schmerzen hast, verspannt bist oder geht es?
Ja, also ich merke es vor allem, wenn ich jetzt halt lang stehe und gehe, dann meldet sich mein Rücken schon, sag ich mal so, am Anfang waren es so 20 Minuten, jetzt kann ich schon so eine Stunde durch die Gegend laufen und es ist erträglich von den Schmerzen her. Was ich halt immer noch merke, wenn ich jetzt nachts schlaf und ich wach morgens auf, brauche ich eine andere Unterlage oder eine andere Position, weil ich dann halt schon wirklich Schmerzen habe. Aber ich kann jetzt zumindest schon wieder länger schlafen. Also am Anfang bin ich halt um 4 Uhr morgens aufgewacht, um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe halt gemerkt, okay, ich muss jetzt aufs Sofa, weil der Sofa-Untergrund dann wieder sich anders anfühlt als das Bett, weil ich dann einfach so Schmerzen bekommen habe. Aber das ist ja das, wenn man... Man ist ja natürlich irgendwie immer bei einer Verletzung mit dem Ist-Zustand immer unzufrieden, weil man ist nicht 100% fit. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke auf letzte Woche oder auf vor 2 Wochen und mir drüber nachdenke, wie weit ich jetzt eigentlich schon gekommen bin, dann geht es auf jeden Fall schon gut voran, muss ich sagen.
Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da alles auf dem Wege der Besserung ist und wir das hier auch live im Podcast so ein bisschen mitverfolgen können, wie langwierig dann auch so eine Verletzung sein kann.
Ja.
Naja, und ich hoffe, dass wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, dass dann auch es wieder deutlich besser ist. Und,
das hoffe ich auch und ich schon wieder voll im Training stehe.
Ja, das wäre auf jeden Fall...
Langsam werde ich auch dick. Also ich muss ja schon sagen, dass halt einfach so, jetzt sind es 5 Wochen liegen und den täglichen Bedarf an Kalorien plötzlich, glaube ich, so zu halbieren oder noch weniger. Aber ja trotzdem vom Kopf her eigentlich das gleiche Hungergefühl zu haben oder das gleiche Bedürfnis an Menge zu essen, das rächt sich irgendwann.
Aber ich finde nicht, dass du dicker aussiehst, muss ich sagen.
Ja, ich habe natürlich auch meinen weiten Schal und meinen weiten Pulli.
Also ich habe auch Matthias Brenner zum letzten Podcast schon gelüftet, dass ich auch, ich glaube jetzt nur noch 4,5 Kilo drüber bin, aber in Israel waren es noch 5 Kilo über Optimalgewicht, was aber... okay ist im November, wenn man mal ein bisschen dicker sein darf dann jetzt. Aber ja, ich fühle das auf jeden Fall.
Ja, bei mir ist jetzt vom Gewicht her, ist halt schwierig zu sagen, weil vom Gewicht her hat sich gar nicht viel geändert, aber ich habe halt extrem viel Muskulatur abgebaut. Ja. Das merke ich halt.
Na klar.
Und dementsprechend verändert sich das Gewicht gar nicht so sehr, aber man merkt halt irgendwie, natürlich gehört halt auch, glaube ich, man kennt sich ja als Sportler, glaube ich, gar nicht anders als... dass die Muskulatur immer so eine gewisse Grundspannung hat. Mhm. Also ich kenne meinen Traktus nie locker. Hier, da ist eigentlich immer Spannung drauf. Und auf einmal ist es halt so weich.
Wackelpudding.
Wackelpudding. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, so das Hauptding und auch das Körpergefühl halt. Man kennt es halt irgendwie, dass man Sport macht und dass man sich gut fühlt. Und es gehört halt auch irgendwie dazu, dass man sich gut fühlt. Mhm. Das fehlt halt gerade.
Kenne ich. Also ich kann das auch auf jeden Fall bestätigen. An einem anderen Beispiel, der nicht verletzungsbedingt zum Glück damit ein Problem hat. Einfach, sag ich mal, würde ich sagen, mit der Routine geht es einher, dass ich die letzten zwei Tage mit André Greipel Rad gefahren bin und er immer schön gesteckt ist, weil er gar nicht mal so schlecht drauf ist. Also er ist auf jeden Fall momentan besser drauf, als ich es bin, ja, weil er keine richtige Offseason gemacht hat. Und er kann auch nicht widerstehen, wenn wir jetzt in die Trainingsgruppe natürlich schreiben, dass wir Rad fahren und er hat gerade nichts vor, dann kommt er natürlich auch noch mit,
ja,
weil er auch genau das sagt, dass natürlich gehört es irgendwie auch zum Wohlfühlen dazu, dass man, wenn man sein Leben lang Rad gefahren ist, dann hört man ja nicht von einem auf den anderen Tag einfach auf. Oder klar, geht man mal laufen oder mal länger spazieren oder spielt eine Runde Fußball oder so, dann ist man auch happy, wenn man was gemacht hat. Und wenn man einfach so viel Rad gefahren ist und auch irgendwie ja immer sich als Profisportler kennt, dann ist es auf einmal total komisch, wenn man sagt, okay, man hat 2-3 Kilo mehr und man hat irgendwie so ein bisschen Pölsterchen auf einmal,
ja,
was man, obwohl man weiß man im Kopf so, jetzt kann es mir egal sein, ich muss nicht mehr irgendeinen Berg, ich muss nicht mehr leicht sein, aber trotzdem ist es ja einfach über Jahre so drin, dass man sich irgendwie denkt, ah ja, das war ich anders gewohnt, gefällt mir jetzt erstmal gerade nicht so auf den ersten Blick.
Genau.
Also definitiv ein spannendes Thema. Ja,
ja. Also deshalb freue ich mich auf jeden Fall, wieder ein anderes Körpergefühl zu haben. Und ich habe auch schon gemerkt, selbst bei diesen 10-Minuten-Einheiten, man geht danach duschen und es ist einfach wieder schön, duschen zu gehen, weil man geschwitzt hat,
ja, ja,
und nicht nur duschen zu gehen, weil man halt duschen sollte.
Ja.
Deshalb, ja, auch was das Schlafen angeht, ich glaube, ja, jeder, der Radsport macht oder der Rad fährt, kennt dieses angenehme Gefühl, nach einer langen Radtour nach Hause zu kommen und sich zu denken, oh, heute Abend früh ins Bett, das wird schön. Und jetzt ist halt einfach so, ich gehe abends ins Bett. Und da ist auch so, ich schlafe halt im Endeffekt nur, weil ich schlafen muss, aber ich gehe eben nicht müde ins Bett,
ja,
weil mir die körperliche Anstrengung einfach komplett fehlt.
Ja, ja, es ist für einen Sportler so verletzt zu sein, ist auf jeden Fall ist ganz, ganz eklig, ist einfach eine ganz unangenehme Situation. Und also kann man, sag ich mal, für uns beide so ein bisschen zusammenfassen, du hast den meisten November auf der Couch verbracht. Was aber auf der anderen Seite gut ist für diesen Podcast, weil du extrem viel Radrennen und Radsport noch geschaut hast, weil im Gegensatz zu mir, der in der Offseason im Urlaub war und sein Leben genossen hat und dann im Israel-Teamcamp war, wir haben gerade in einem kurzen Vorgespräch zu diesem Podcast geredet und ich habe gesagt, okay, ich kann in dieser Folge, glaube ich, wenig beitragen, weil ich gar nicht viel mitbekommen habe und nicht, weil mich das nicht interessiert hätte, sondern einfach, weil ich ein bisschen offline war auch einfach, was Radsport angeht. Aber wir wären ja nicht Parallelwelten der Podcast, wenn wir uns nicht natürlich ein bisschen gut drauf vorbereitet haben. Und neben unserer persönlichen Erfahrung, was jetzt in den letzten Wochen los war, können wir jetzt mal ein bisschen so ins Sportgeschehen abtauchen.
Genau, im Endeffekt, das letzte Mal haben wir uns gesehen, als kurz bevor du in den Urlaub abgehauen bist. Und ich glaube, gleichzeitig sind auch die ersten Athleten zur Bahn-WM nach Roubaix angereist. Darunter auch Kölner, die wir kennen, zum Beispiel Tim Thorn-Teutenberg, der sich dann vor Ort auch das Schlüsselbein gebrochen hat, auch von Dirk Tenner versorgt wurde. Und Mieke Kröger, die mich ja noch die Woche davor netterweise gepflegt und gehegt hat. Bei der war es ein bisschen erfolgreicher und alle Knochen sind heil geblieben. Die Mädels haben sich nämlich Gold, wie wahrscheinlich auch von vielen erwartet wurde, in der Mannschaftsverfolgung geholt. Also die haben sozusagen das Jahr 2021 komplett gemacht mit Olympiasieg, Europameistertitel, Weltmeistertitel, Weltrekordhalterinnen. Also die haben wirklich alles als Vierer abgeräumt, was man abräumen konnte. Als einzige Änderung, dadurch, dass Lisa Klein ja auch verletzt war,
ja,
ist Laura Süßemilch eingesprungen sozusagen und ja, hat sie würdig vertreten, weil offensichtlich waren sie immer noch sehr schnell, also auch von den Zeiten. Und den dazugehörigen Beweis, warum der Bahnvierer der Damen so schnell ist, haben sie dann auch geliefert. In der Einerverfolgung haben sie nämlich auch ein deutsches Podium gemacht eigentlich mit Lisa Brennauer, die Gold geholt hat, Franzi Brause mit Silber und Mieke Kröger mit Bronze. Also kein Wunder, dass die Mädels gerade wirklich das Nonplusultra sind, weil auch in der einer Verfolgung kann leider keiner mithalten.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich Glückwunsch an der Stelle. Wie du gesagt hast, EM, WM und Olympiasieg plus Weltrekord in einem Jahr, bilderbuchmäßig, besser geht's nicht. Und hat auf jeden Fall in der Radsportwelt für Furore gesorgt, aber trotzdem schade, dass es, glaube ich, in der breiten Masse doch nicht so ankommt. Hätte es auf jeden Fall verdient, noch viel mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, der Frauenvierer. Aber hoffentlich wird es in Zukunft mehr und mehr werden. Was war sonst noch bei der Bahn-WM los? Ich glaube, die Sprinterinnen haben auch ziemlich erfolgreich abgeschnitten.
Genau, die Sprinterinnen haben, glaube ich, auch irgendwie wieder alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Lea-Sophie Friedrich gewinnt Gold im Keirin, Emma Hinze gewinnt Gold im Sprint und die zwei Mädels plus Pauline Grabosch holen Gold im Teamsprint. Also auch da sehr gute Ausbeute für den BDR.
Ja, also wirklich passt auch einfach wieder gut rein. Jetzt im November, wenn man sich das anschaut, dass die Straßensaison geht so zu Ende. Wir als Straßensportler und Sportlerinnen gehen so ein bisschen in den Winterschlaf, will ich es mal nennen, beziehungsweise macht man Urlaub, lässt mal Luft dran und fängt dann aber auch wieder an zu trainieren. Da können wir auch gleich mal noch im Podcast drüber sprechen, wie so ein klassischer November vielleicht aussieht, was man da nach so einer langen Pause alles wieder macht. Und gleichzeitig geht die Straßensaison zu Ende und gleichzeitig geht die Bahnsaison und die Cross-Saison los. Und ist es eigentlich verrückt, dass, wenn man als Radsport-Fan, ehrlicherweise hat man nie eine Off-Season. Man kann im Winter Cross-Rennen gucken und Bahnrennen gucken und im Sommer die Straßenrennen. Also schon nicht so schlecht. Haben wir irgendwas bei der Bahn-WM vergessen oder müssen wir noch über irgendwas reden? Sonst können wir mal zum Cross rübergehen.
Ja, ich glaube, da haben wir zumindest von deutscher Seite erstmal alles abgefespert. Beim Cross, natürlich Cross-EM. Bei den Damen gewinnt Lucinda Brandt, amtierende Weltmeisterin, die sich ja auch schon den ersten Weltcup-Sieg gesichert hat. Das haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge besprochen.
Genau.
Bei den Männern?
Lars van der Haar. Lars van der Haar hat hier abgeräumt, hat EM gewonnen und auch den Weltcup jetzt in Tabor, wo ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe, weil ich bin mit Lars van der Haar im U23-Bereich beim Rabobank Development-Team zusammengefahren. Damals war er auch schon Cross-Profi und ist sozusagen im Development-Team einfach nur so, hat er die Straßen mitgenommen, als Fahrer des Teams. Und hat geholfen, wo er konnte und ist auch immer gut gefahren. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass er jetzt den Europameistertitel geholt hat und auch seinen ersten Weltcup seit 4 Jahren wieder gewonnen hat, weil Lars ist ein Typ, der immer akribisch arbeitet und alles gibt. Und ich finde es im Cross-Bereich ja auch sehr, sehr spannend. Den Jungs geht es ja eigentlich ähnlich wie uns. Also heute hat André Greipel im Training was Witziges gesagt. Er meinte so, ja, das ist eigentlich schon krass wie die Jungs. Jetzt haben die ja eigentlich ihre schönste Zeit, weil jetzt können die sich mal so richtig untereinander battlen und die Weltcups und auch den EM-Titel und so ausfahren. Weil wenn dann Wout van Aert und Van der Poel kommen, haben die ja eh keine Chance mehr.
Ja.
Dann sind sie wieder eine Minute langsamer als die da vorne. Muss schon hart sein, wenn das so ist. Und dann habe ich so rübergeguckt und habe so gesagt, so, ja, uns geht's doch ganz genauso im Straßenbereich. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da mitfahren können. Also, aber ist ja wirklich so, wenn dann jetzt...
Durch die Bank so, ja.
Man hat jetzt schon gehört, Tom Pidcock auch, der Olympiasieger Mountainbike von Ineos, dass die alle eine kurze Cross-Saison fahren, so im Dezember und Januar. Ich glaube, das wird dann aber für die Fans nochmal umso spannender, wenn auch so die zwei oder drei Top-Karäter mit einsteigen.
Ja, weil man es ja auch irgendwie so ein bisschen nach den letzten Jahren erwartet, wenn man ein Crossrennen anschaltet, dass man dann erwartet man auch irgendwie Mathieu van der Poel und wundert sich, wo er bleibt mit seinem weißen Trikot. Also
voll. Ja, ist so. Also es ist so ein bisschen unfair auch allen gegenüber, wenn man jetzt so, wie gesagt, ich habe mich so für Lars van der Haar total gefreut beim EM-Titel, aber trotzdem hat man ja so im Hinterkopf so ein bisschen so, Ja gut, aber Van der Poel und Van Aert fahren ja nicht mit. Aber das, ich meine, das ist ja so, das ist ja total unfair einfach den Crossern gegenüber. Aber einfach so, also ich fand es einfach verrückt an mir selber zu sehen, wie sich das schon entwickelt hat, dass man einfach, dass einfach so diese Dominanz von den beiden, das ist so ein bisschen wie FC Bayern München holt jedes Jahr den Titel in der Bundesliga und das ist irgendwie so normal und der Maßstab. Naja, sonst.
Aber es passieren auch Wunder, die sind jetzt auch beim DFB-Pokal rausgeflogen, oder nicht?
Das stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht. Und jetzt wird es sicherlich wieder spannend, wer im DFB-Pokal den Titel holt. Somit sind wir jetzt auch Fußball-Podcast an der Stelle.
Auch ich werde ja durch meinen Freund immer so ein bisschen dazu gezwungen, Fußball zu gucken.
Dein Freund ist aber auch einfach Fan eines sehr tollen Vereins, muss man an dieser Stelle sagen.
Ja, aber meistens schauen wir Manchester-Spiele.
Ja, also, Manchester.
Ja. Okay. Aber du wolltest jetzt, glaube ich, eher auf Dortmund raus,
so
oder?
So sieht's aus, Tanja.
Wo du nämlich auch vor wenigen Wochen im Stadion warst.
Ja.
Korrekt?
Richtig, das habe ich auch. Das gehört eigentlich zu meiner Off-Season-Programm, gehört das auch dazu, dass ich in der Off-Season immer so versuche, ein oder zweimal zum Fußballspielen zu gehen. Und ich war beim absoluten Klassiker Ingolstadt gegen Dortmund.
Sozusagen Revierte.
Das ist also wirklich ein absolutes Topspiel, habe ich mir angeschaut.
Ja.
Und man muss auch sagen, es war wirklich eng bis zur 75. Minute und dann hat Dortmund 2-0 gewonnen. Also es war ein Spiel, davon werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen, das kann ich dir sagen.
Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rose Bikes. Und es gibt wieder mal gute News von Rose, denn es sind 3 Modelle lieferbar zurzeit und das sind genau die richtigen Modelle zu der Jahreszeit. Das erste wäre nämlich das Backroad Carbon Gravel Bike. Das zweite ist das The Boost Dirt Bike und das dritte Rad, was lieferbar ist, ist der Freerider Soulfire. Also wie gesagt, genau die 3 richtigen Modelle für diese Jahreszeit, wenn man mal durch den Wald ballern will oder einfach Spaß haben will, auf der Straße mit breiten Reifen sich sicherer fühlen will. Genau die richtigen Räder sind da momentan lieferbar bei Rose. Wie immer könnt ihr einfach auf rosebikes.de gehen, da findet ihr das, da könnt ihr einfach mal nachschauen. Und ansonsten kann ich von Rose noch sagen, dass wir euch sichere und heile Fahrt wünschen. Passt auf, wenn das Laub auf dem Fahrradweg liegt und rutscht nicht aus, bleibt gesund und habt trotzdem weiter viel, viel Spaß beim Radfahren, auch wenn die Wetterbedingungen manchmal widrig sind.
Vielen Dank, jetzt bei dir war es dieses Jahr keine klassische Off-Season, aber ich habe so richtig Off-Season-Routinen eigentlich. Hast du das auch?
Nee, also komischerweise hat sich ja seit letztem Jahr die Verletzung als Off-Season-Routine eingeschlichen. Ich hoffe, das kann ich nächstes Jahr durchbrechen. Aber grundsätzlich war ich ja kein Typ, der eine große Off-Season gemacht hat. Also ich habe normalerweise immer so 2 Wochen versucht, weniger zu trainieren. Und dann würde ich sagen, meine Routine war dann halt viel Krafttraining zu machen und schwimmen zu gehen. Aber ich habe dann, also ich bin kein passionierter Off-Season-Typ.
Doch, ich liebe die Off-Season, muss ich sagen. Ich meinte mehr sowas, also bei mir ist zum Beispiel, wenn Off-Season ist, dann hake ich einfach so, bestimmte Dinge haben sich da so ein bisschen bei mir eingebürgert. So wie zum Beispiel, dass ich gerne dann mal auf ein Konzert gehe, wenn es geht, dass ich irgendwie so gerne mal zu einem Fußballspiel gehe. Aber auch, dass ich dann zum Zahnarzt gehe. Ich gehe dann einmal im Jahr zum Zahnarzt und das halt checken, ob alles okay ist. Ja. So. Dasselbe ist, man hat so ein paar To-Dos dann. Und dann denke ich mir so, da habe ich mal Zeit dafür, weil da muss ich nicht Radfahren. Und auch so irgendwie so ein bisschen so Mist, der liegen bleibt, den schiebe ich immer alles gerne so in die Off-Season rein.
Das stimmt. Also da habe ich jetzt die Zeit eigentlich auch gut genutzt, in der ich halt nichts anderes machen konnte, dass ich halt wirklich so den Mist, der liegen bleibt, so auch in der Selbstständigkeit, einfach mal so rigoros abgearbeitet habe. Aber tatsächlich mit dem Zahnarzt, ich habe massive Zahnarztangst. Das heißt, ich schiebe meinen Prophylaxetermin immer so in den, so kurz vor Weihnachten. Also ich rufe halt irgendwann, wenn ich so merke, okay, es wird jetzt richtig knapp, dass ich noch meinen Stempel ins Bonusheft bekomme für dieses Jahr. Und dann rufe ich halt einfach so bei allen Zahnärzten an, ob ich irgendwo noch einen Termin für eine Prophylaxe bekomme. Und das ist dann halt wirklich erst, also ich brauche diesen Druck, dass ich jetzt diesen Stempel in mein Heft brauche, um mich überhaupt dazu durchringen zu können, zum Zahnarzt zu gehen.
Du musst mit dem Rücken zur Wand stehen.
Ja, wirklich. Also ich hab massiv Angst, zum Zahnarzt zu gehen.
Warum denn?
Ich hab keine super Zähne. Also ich habe irgendwie Probleme mit dem Zahnschmelz und deshalb hatte ich als Kind sind schon alle meine Milchzähne, die rauskamen, sind einfach so in der Mitte auseinandergebrochen.
Okay.
Waren einfach schon nicht super. Ich hatte extrem viele Blomben als Kind. Ich habe jetzt schon mehrere Kronen, Gold-Inlays und so weiter und so fort. Also ich habe schon sehr viel mitgemacht bei Zahnärzten. Und ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und dann grundsätzlich weiß man ja manchmal, glaube ich, gar nicht, wie so eine Angst oder so eine Phobie entsteht. Mhm. Also ich glaube, ist einfach da, die Gerüche, die Geräusche. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor. Also als ich bei meiner letzten Zahnreinigung war, ging mir das auch so durch den Kopf, dass es irgendwie den ganzen Tag bei anderen Menschen im Mund rumwühlen, sage ich jetzt mal, und da Zähne sauber machen oder die auch zu behandeln, was auch immer. Das ist ja auch alles, man hat ja auch immer nicht viel Platz, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Ne? Also das ist schon so eine Fummelarbeit auch irgendwie. Habe ich absolut Respekt vor. Aber ich finde es auf der anderen Seite, ich finde es so witzig, wie anscheinend sind so Zähne auch ein absolutes Glücksding. Also bei uns ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich meine Frau Leo sehe, die putzt sich so auf die Zähne am Tag und die benutzt Zahnseide und die achtet genau darauf, welche Zahnpasta sie nimmt. Also die pflegt die so in meinen Augen top. Und bei mir ist wirklich so völlig sporadisch, putze ich mir zweimal morgens und abends meine Zähne und sonst mache ich gar nichts.
Ja.
Und Leo muss andauernd, oder nicht andauernd, aber Leo muss auch öfter, wenn sie zum Zahnarzt geht, ist es meistens, hier muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden. Und bei mir ist immer nur so, die haben mir dann nochmal so geile Namen, so B32 gut, B34 gut. So, also bei mir gehen die mal so durch und sagen so, ja, sie könnten mal eine Zahnreinigung wieder machen, so, aber ja, sonst ist alles top.
Ja.
Also ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Karies. Ich hatte noch nie irgendwie eine Zahnspange oder so. Keine Ahnung. Also ich bin da einfach gefühlt gesegnet, was das angeht. Das ist ziemlich witzig und ich mache da halt einfach wirklich gar nichts für.
Ja, im Endeffekt ist es bei uns genau so im Hause Lennart Klein, Tanja Ehrert. Lennart hat auch die besten Zähne. War, glaube ich, das letzte Mal beim Zahnarzt vor 8 Jahren oder sowas. Er hat sich dann jetzt mal einen Zahnarzttermin machen lassen und dann bin ich aber, ich glaube, das war, als ich das letzte Mal gestürzt bin und dann konnte er da irgendwie nicht hin. Ach nee, das war, als mein Neffe geboren ist und ich da diese Busgeburt durchmachen musste. Und dann musste er eben kurzfristig seinen Zahnarzttermin canceln. Das heißt, wahrscheinlich geht er auch die nächsten 4 Jahre nicht zum Zahnarzt und dann wird er nach 12 Jahren wieder hingehen und er wird sagen, ja, sieht alles gut aus und ich werde jedes Jahr zweimal zur Zahnreinigung gehen, Zahnseide benutzen und alles, was du jetzt auch von Leo beschrieben hast und es wird heißen, ja, da brauchen wir ein Inlay, den müssen wir ziehen, da müssen wir voll verkronen und das müssen wir auch nochmal neu machen.
Ah, ja,
also ja. Ich sehe das schon kommen. Das Einzige, was jetzt wirklich der Silberstreif am Horizont ist, ich habe jetzt mittlerweile einen Sportzahnarzt in Langen. Also ich habe ja in Darmstadt gewohnt, in der Nähe da liegt Langen. Und der macht zum einen so Performance-Schienen, aber kümmert sich auch um die Zahnreinigung und alles drum und dran. Und der ist ein sehr vertrauensvoller Mensch und ein sehr netter Mensch. Und da fühle ich mich auch selbst mit meiner Zahnarztangst sehr gut aufgehoben. Und da ist jetzt halt auch super, weil ich ja immer so lange warte, bis ich meinen Termin habe, kann ich halt einfach sagen so, ja, Michael, kann ich vielleicht kurzfristig noch? Ja, komm rein.
Ja.
Also das ist tatsächlich sehr passend für mich und dem bin ich sehr dankbar, dass sich jemand jetzt meinem Gebiss annimmt.
Wie kriegen wir jetzt Parallelwelten vom Zahn-Podcast-Thema weg?
Ja.
Fällt mir nämlich ein, es gibt nämlich, das habe ich schon mal gehört, ich hatte mal einen Trainer, der hat zu mir gesagt, dass ich mir überlegen sollte, mir so eine Performance-Schiene machen zu lassen und die soll ich dann ins Auto legen, in das Teamfahrzeug, was immer im Rennen hinter uns herfährt und immer vor mein Lead-Auto, den Sprint, soll ich zurückfahren und mir die dann holen fürs Rennen, weil anscheinend ist es bewiesen, dass wenn man so eine Schiene hat, dass man eine deutlich bessere Kraftübertragung hat.
Ja, also ich fand es auch tatsächlich, also ich habe so eine Schiene und ich fand es auch tatsächlich sehr eindrücklich, wie sich die deine Mobilität verändert, deine Kraft verändert, einfach wenn du die Schiene trägst. Also es ist schon eindrucksvoll, obwohl es manchmal ein bisschen nervig sein kann beim Rennen, auch mit dem Essen, weil man halt trotzdem ja eine Schiene im Mund hat und die Gels schlechter aufbeißen kann zum Beispiel.
Ja, ja.
Habe ich die trotzdem immer drin, weil ich den Benefit.
Hast du? Du fährst mit der Schiene immer.
Ich fahre mit der Schiene.
Echt? Das ist, glaube ich, die einzige, die ich kenne, die wirklich mit so einer Schiene fährt.
Siehst mal.
Wahnsinn. Wie krass, ey, wie das ist echt, das ist verrückt. Ich habe das noch nie gemacht. Also, ich habe davon schon gehört, aber ich habe, also kannst du auch ganz normal atmen damit?
Ja, das ist, also die ist.
Ich stelle mir das mal total schwer vor, dann irgendwie zu atmen.
Nee, die ist unten im Mund, die ist nicht oben, weil oben wird sozusagen dein Atemfluss so ein bisschen beeinträchtigen und unten liegt es halt so unter der Zunge. Und das Einzige, klar, man hat halt ein Fremdkörpergefühl im Mund, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber ist ja wie mit allem, also wenn man früher eine Zahnspange hatte, am Anfang ist es halt komisch und irgendwann ist es total normal. Und beim Gels aufbeißen ist es manchmal blöd, aber ansonsten passt es.
Ja, krass. Siehst du, habe ich schon wieder was Neues erfahren über dich heute. Ja. Was ich auch ganz neu über dich nicht erfahren habe, sondern eher gesehen habe, es sah sehr, sehr schön aus, muss ich sagen, aber ungewohnt. Ich habe Tanja Ehrert in der Abendrobe gesehen.
Ja, siehst mal.
Was war da los?
Ja, Mieke hat mich zu ihrem Plus Eins beim deutschen Sportpresseball gemacht in Frankfurt. Hat mich gefragt, ob ich mitkomme und ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich bis dahin wieder so lange reisen und stehen kann, aber ich würde es probieren. Und es hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe mich dann zwischenzeitlich zweimal, wir haben angefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich hinzulegen. Und ich habe gesagt, nee, ist eigentlich eine Tanzveranstaltung, da gibt es keine wirklichen Liegemöglichkeiten. Aber dann habe ich mir einfach so drei Stühle zusammengestellt und habe mich halt auf die Stühle gelegt zwischenzeitlich. Und ja, das war ganz nett. Ich fühle mich zwar immer noch nicht wohl auf solchen Veranstaltungen, muss ich sagen, aber es war trotzdem ein cooler Abend. Und wir haben Oliver Pocher kennengelernt und der war tatsächlich auch der angenehmste Gesprächspartner an dem Abend, muss ich sagen. Und das hätte ich auch nicht erwartet.
Ja, wie läuft denn, also was ist denn erstmal eine deutsche Sportpresse? Weil ich muss sagen, ich bin jetzt seit einiger Zeit Profi, aber ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie auf sowas eingeladen. Was aber auch daran liegt, dass man glaube ich irgendwelche olympischen oder Weltmeistermedaillen holen muss, um auf sowas eingeladen zu werden, was in meiner Karriere noch nie der Fall gewesen ist. Und wahrscheinlich auch nie mehr der Fall sein wird. Je nachdem werde ich auch bald in näherer Zukunft nicht dahin gehen werden. Deswegen erklär mir doch mal und erklär auch mal den Hörern und Hörerinnen, so, weil jetzt ist ja so eine Ball- oder Award-Saison, geht ja jetzt los. Jetzt geht ja auch Sportler des Jahres, der ganze ja. Bums wird ja jetzt wird ja jetzt hier gemacht.
Die Sau durchs Dorf getrieben.
Der deutsche Sportpresseball. Wer hat da was gewonnen? Was ging da ab? Was war da los?
Da fragst du mich jetzt was. Also wie genau die Einladungskultur des Sportpresseball ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Mieke eingeladen war eben wegen dem Olympiasieg und ich weiß gar nicht, weil Laura Süßemilch war ja auch mit uns da, ob Laura das Plus Eins von Franzi Brause war, die dann leider verhindert war gesundheitlich, oder ob Laura wegen dem WM-Titel eingeladen war. Das habe ich tatsächlich auch dann nie gefragt. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wer und warum man da eingeladen wird. Ansonsten hat es mir den Eindruck gemacht, dass es hauptsächlich so ein bisschen so ein Sehen und gesehen werden ist und die Saison-Revue passieren lassen.
Aber sind das alle Sportarten Deutschlands oder gibt es da irgendwie Spitz?
Genau, also es waren Leichtathleten da, Weitspringer.
Innen. Ich gender für dich mit, einfach alles gut.
Danke. Wen habe ich sonst schon? Ich habe auch gar nicht so viele Leute.
Warum war Oliver Pocher da?
Was ja, das war auch, da waren halt dann dazwischen halt einfach irgendwelche VIPs und irgendwelche Menschen.
Wer war noch da? Welche VIPs hast du kennengelernt, Tanja?
Nur Oliver Pocher, glaube ich.
Aber wen hast du noch gesehen?
Ja, im Nachhinein habe ich dann noch ein paar Bilder gesehen von Leuten, die da waren, die ich gar nicht gesehen habe, die mir aber geläufig sind. Also zum Beispiel Richie Müller war, glaube ich, da.
Wer ist das
denn? Den habe ich dann der spielt im Tatort mit einem Schauspieler.
Ja,
Stuttgarter Tatort. Und es waren mehrere. Am nächsten Tag habe ich gesehen, es waren mehrere Menschen da, die man kennt aus Film und Fernsehen, aber wir waren sehr an unserem Tisch.
Okay. Wer saß denn an eurem Tisch?
Also die einzige Person, die ich da kannte an unserem Tisch, war Sabrina Mockenhaupt.
Ja, die kenne ich auch.
Genau, und die war mit ihrem, die saß mit ihrem Mann.
Leichtathletin ist das, ne?
Genau.
Ja.
Die saß mit ihrem Mann neben uns und das ist so, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach, ich war kurz davor, so einen richtig peinlichen Moment zu haben. Und ich war froh, dass ich nicht so schnell geantwortet habe, Aber ihr Mann und ich haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, weil sie kannten Mieke natürlich nicht. Und bis wir dann halt irgendwann, ich habe gemerkt, ihr Mann ist auch Schwabe, dann habe ich halt irgendwann so einen Smalltalk eröffnet über das Schwäbischsein. Und dann hat er halt auch nur gesagt, so ja, eigentlich ja erschreckend, dass man einen Olympiasieger am Tisch hat und den gar nicht kennt, weil halt in Deutschland nur der Fußball sozusagen groß ist. Und dann meinte er so, ja, das ist ja
der Klassiker-Talk.
Das ist ja bei meiner Frau ähnlich. Die war jetzt zwar nie Olympiasiegerin, aber ja trotzdem auf einem sehr hohen Niveau erfolgreich. Und schlussendlich kennen alle Leute sie nur von, und ich wollte sagen, ja, der Nippel von Stefan Raab. Es gab doch diesen Nippel von Stefan Raab, wo sie sagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann hatte ich so schrecklich Durchfall. Das ist ja Sabrina Mockenhaupt.
Das wusste ich nicht.
Und ich dachte halt einfach so, ich wollte sagen, ja, und jeder kennt sie nur von dem Nippel von Stefan Raab. Und dann sagt er, und jeder kennt sie nur von Let's Dance. Und ich dachte so, Gott, zum Glück habe ich nicht gesagt. Und jeder kennt sie nur von der Durchfallgeschichte. Das wäre, glaube ich, sehr unangenehm gewesen. Aber ja, dementsprechend war Sabrina Mockenhaupt die einzige an unserem Tisch, die ich kannte. Und
ja, aber kennst du die anderen jetzt immer noch nicht, oder?
Nee, das war, also
habt ihr nicht miteinander geredet am Tisch?
Doch, wir haben uns dann halt im Endeffekt, das ist halt so ein riesiger, ja, das ist halt trotzdem so ein ganz großer Tisch.
Wie viele Leute sitzen an so einem Tisch?
12, glaube ich, war 12,
okay.
Und also es ist ein relativ großer Tisch und es ist ja auch die ganze Zeit laut, weil Show ist und dann spielt, am Ende hat dann Samu Haber von...
Ah, der ist aufgetreten.
Genau, der ist aufgetreten mit der Bundeswehrband zusammen und... Sabrina Mockenhaupt hat nur irgendwann zu dem einen Typen gesagt, der am Tisch saß, so, ich kann mir an den Namen nicht mehr erinnern, aber sie meinte dann so, ja, er hat ja viel Geld für den Tisch bezahlt, jetzt weiß er wenigstens, mit wem er am Tisch sitzt oder sowas.
Hat
er
dann, gibt es das mit Sponsoren und so, ja?
Genau, also da, ich glaube, ich habe da mal reingeguckt, so ein Tisch kostet dann irgendwie 10.000 Euro oder sowas an dem Abend.
Und Oliver Pocher saß bei euch am Tisch oder
warum? Nee, der ist nur am Ende beim Schlendern bei uns vorbeigekommen. Und der war tatsächlich überraschenderweise Bahnrad interessiert und hatte sich auch.
Der ist ja schon mal gegen wen war das denn? Es ging irgendjemand beim Berliner Sechstagerennen, ist der mal gegen den gefahren. Eine Runde. Also der hat Bahnrad-Erfahrung, Oliver Pocher. Das stimmt natürlich.
Und er konnte sagen, wie und was und Weltrekord. Also der hat
und
sich das alles
gut,
reingeschaut.
Er ist sehr gut befreundet mit Denise Schindler, die hier schon mal im Podcast war.
Genau, weil die
den
gleichen Manager haben.
So sieht es nämlich aus. Liebe Grüße an Sascha Rinne an dieser Stelle. Bester Mann, Sascha. Wir sprechen auch nochmal wegen Let's Dance. Und nee, Spaß. Mieke war doch auch auf noch. Da warst du nicht dabei, auf dem anderen Award.
Genau.
Award.
Event.
Award.
Nee, das war dann die Verleihung des Silbernen Lorbeerblatts oder sowas. Das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung für Sportler in Deutschland.
Warum ist das Silber? Das verstehe ich nicht. Warum
das habe ich
mich
auch gefragt.
Wenn das die höchste Auszeichnung ist, warum ist das nicht Gold? Das macht irgendwie auch keinen Sinn.
Das weiß ich auch nicht.
Silbernes Lorbeerblatt.
Aber ich mag grundsätzlich Silberschmuck, deshalb finde ich das gut.
Ja, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, Silbernes Lorbeerblatt. Naja, egal. Das habe ich mich nur gefragt. Weil Silber steht ja in der Sportwelt eher für
den zweiten
Platz. Genau. Ja. Das, aber naja, gut. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Und das war dann am Montags in Berlin. Und da war sie, glaube ich, mit dem Rest vom Vierer. Also die ist dann am Morgen nach dem Sportpresseball direkt weitergereist nach Berlin. Und Laura und ich haben das gute 5-Sterne-Frühstücksbuffet genossen.
So. Da wird man mal einmal als Sportler wird man da auch echauffiert. Das nicht irgendwie nur B&B-Hotel, sondern auch mal 5-Sterne-Hotel.
Profiert, meinst du?
Ja, oder so. das war in Frankfurt, der Sportpresseball.
Genau.
Okay.
Da waren wir in der Villa Kennedy. Sehr nobel.
Also Villa Kennedy, ist
Villa
das ein
Kennedy
Hotel?
Hieß das, ja.
Okay, das ist ja nett. Und dann die nächste Frage zu so einem Award. Hatte Mieke ein anderes Outfit an bei dem zweiten Ball oder dasselbe?
Ja, da hatte sie ein kurzes schwarzes an, so ein Etui-Kleid, würde ich das bezeichnen.
Ist ja. Und dann die nächste Frage. Habt ihr sowas einfach im Kleiderschrank hängen oder wo bekommt ihr das denn her?
Nee, also ich hatte das tatsächlich sozusagen im Kleiderschrank hängen, weil ich vor zwei Jahren, für Swift einen Preis verliehen habe und mir da sozusagen eine Abendgarderobe gekauft habe. Und
dann Laudatio hast du gemacht?
Genau, beziehungsweise ich habe einen Umschlag geöffnet und einen Namen vorgelesen. Aber schlau und Schwabe, der ich bin, habe ich mir einfach einen Tüllrock gekauft, weil einen Tüllrock kann man ja dann mit allem kombinieren und hat eigentlich immer ein neues Abendoutfit. Und jetzt habe ich einfach einen bodenlangen blauen Tüllrock und den hatte ich bei der ersten Gegebenheit mit einem sozusagen so einem Crop-Top, einem silbern glänzenden Crop-Top an. Und diesmal habe ich einfach eigentlich ein Kleid, ein rückenfreies Kleid drunter gezogen und den Tüllrock drüber und bam, wieder ein neues Outfit.
Mega. Und jetzt musst du mir nochmal erklären, was unterscheidet ein Tüllrock von einem normalen Rock? Was ist daran speziell an einem Tüllrock?
Das ist ja einfach viel Tüll. Also einfach wie so ein, im Endeffekt wie ein Ballerina-Tütü.
Ah, okay, alles klar.
Nur also halt so herabhängend bodenlang und dann halt noch farbig.
Ja, ich fand, du sahst auf jeden Fall sehr gut aus, was ich auf den Bildern gesehen habe.
Vielen
und,
Dank.
Und du hast auch dein Korsett hast du richtig oben drüber gezogen, dass auch jeder direkt gesehen hat, alles klar, da ist was nicht in Ordnung.
Ja, ich konnte ja nicht einfach das Korsett weglassen an dem Abend.
Nee, verstehe ich.
Und dann habe ich gedacht, so ja, dann einfach go with the flow und dann gehört es halt zum Outfit dazu. Und ich habe mir auch vorher das Okay gegeben lassen für die High Heels.
Hattest du High Heels
an? Ja, ich hatte High Heels an. Weil das Problem ist, der Rock ist sonst zu lang. Also wenn ich keine 10 cm Absätze anhabe, dann hängt er einfach zu weit über den oder auf dem Boden. Deshalb muss ich die Schuhe eigentlich anziehen. Und Dirk Tenner meinte dann, ist ja super, weil High Heels machen die Haltung eh besser. Man hat eigentlich einen geraderen Rücken, wenn man High Heels trägt, weil die Hüfte so ein bisschen nach vorne geschoben wird. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn es für den Rücken gut ist, dann muss ich wohl High Heels anziehen.
Und
für die Füße war es nicht gut.
Und kannst du in High Heels gut gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kannst du das?
Ja.
Also High Heels ist für mich eine Foltermethode, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also für mich auch, aber ich würde mich trotzdem als motorisch nicht unfähig einstufen und ich glaube, wenn man nicht komplett motorisch unfähig ist, dann kann man auch auf High Heels laufen.
Und wer hat jetzt, also du merkst, ich bin sehr interessiert an dem Ball, weil ich...
Die High Society und Rick Zabel.
Das ist so, weißt du, das ist wahrscheinlich einfach so man wurde ja noch nie eingeladen, man will jetzt einfach auch mal wissen, was da abgeht. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass dieser Sportpresseball stattgefunden hat, wenn ich dir nicht auf Instagram folgen würde, weil du warst die einzige Person, die davon was gepostet hat in meinem Feed. Wie auch immer, wer hat da Preise gewonnen dieses Jahr?
Also es wurde auf jeden Fall ein Preis verliehen, sozusagen für, ich glaube sozusagen Lebenswerk an Gerd Müller,
der
ja aber Mitte des Jahres verstorben ist. Deshalb gab es dann sozusagen eine Gedenkminute.
Ist das so Sportler des Jahres, Sportlerin des Jahres auch so? Oder Tanja hat gerade kein Hintergrundwissen. Ich bringe Tanja gerade in eine ganz unangenehme Situation.
Okay, ich sag folgendes Problem. Wir kamen an und wir waren VIP-Gäste dank Mieke. Und die VIP-Gäste müssen zu einem anderen Tisch, um sich diese Karten zu holen für diesen Ballsaal. Und wir kamen dann oben an und wir wussten nicht, dass wir diese speziellen Karten holen müssten. Dann haben die uns wieder runtergeschickt. Dann waren wir aber natürlich sehr spät dran. Und dann waren nur noch 3 Plätze an unserem Tisch übrig, die mit dem Rücken zur Bühne sind. Jetzt ist es natürlich kein Problem. Man kann sich einfach drehen und auf die Bühne gucken. Wenn man aber leider 2 gebrochene Wirbel hat, dann kann man sich sehr schlecht drehen und auf die Bühne gucken.
Oh, hast du keinen Spiegel mitgenommen?
Ja, ich habe dann teilweise tatsächlich mit meinem Handy, ich habe halt einfach die Selfie-Kamera angemacht und habe über mein Handy auf die Bühne geguckt ab und zu. Aber das war dann teilweise auch ein bisschen zu anstrengend. Das heißt, ich habe nicht richtig viel mitbekommen von dem, was auf der Bühne passiert ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Weil ich habe am Anfang noch mich dann seitlich auf den Stuhl gesetzt, aber natürlich hatte ich glücklicherweise auch noch den Durchgangsstuhl, also wo die Kellnerin immer durchgelaufen ist. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kellnerin kam, musste ich mich wieder umsetzen und das war irgendwann auch zu anstrengend. Also bin ich dann einfach, ich habe mich dann einfach meinem Schicksal ergeben, mir einen Rotwein eingeschenkt und den Rücken zur Bühne gedreht und die Bühne Bühne sein lassen.
Sehr gut. Jetzt habe ich das verstanden, warum du davon nichts mitbekommen hast.
Ja.
Wegen dem Rotwein.
Der Rotwein war es.
Haben wir denn noch irgendwas, jetzt sind wir ziemlich lange am Thema Zahnarzt und Sportpresseball hängen geblieben, aber das ist November, das ist der November im Radsport, das ist ein toter Monat, kann man so sagen, also für uns Straßenradsportler zumindest. Da kann man auch mal einfach bei Parallelwelten über was anderes reden. Völlig okay. Was ist in der Sportwelt? Haben wir noch was auf unserem Zettel stehen? Was haben wir verpasst?
Ja, also theoretisch haben wir noch zwei große Rennen im Oktober ausgelassen. Einmal Paris-Tour bei den Männern und Drenthe bei den Frauen. Paris-Tour.
Willst du das Frauenrennen erklären und ich das Männerrennen?
Ja.
Paris-Tour ist immer eigentlich so der Herbstklassiker schlechthin. Ist so das Pendant zur Lombardei-Rundfahrt bei den Männern. Lombardei-Rundfahrt ist für Bergfahrer, Paris-Tours ist für die Sprinter. Allerdings, seitdem Paris-Tours kein World-Tour-Rennen mehr ist, ist es so ein bisschen entkräftet worden und hat zwar immer noch einen großen Namen, aber meistens nicht mehr so das Starterfeld. Und ist auch in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem Gravel-Rennen-Hype geworden. Wie auch immer, ich habe es mir dieses Jahr angeschaut, war sehr, sehr schön. Und Arnaud Démare hat gefühlt ein bisschen seine Saison gerettet. Der hat ja lange seit dem Sommer kein Rennen mehr gewonnen und hat dann aber einen bärenstarken Eindruck gemacht und das Rennen sehr, sehr stark gewonnen. Das war Paris-Tours dieses Jahr. Was war bei Ronde van Drenthe los?
Ronde van Drenthe bei den Frauen, ja, ein World-Tour-Rennen eines der längsten Rennen. Normalerweise im Frühjahr dieses Jahr wurde es verlegt, weil die holländischen Rennen ja eigentlich auf den Spätherbst verlegt wurden. Und Drenthe ist eben auch so ein bisschen, ich will es nicht mit Roubaix vergleichen, aber es ist so relativ schlechtes Kopfsteinpflaster, dann auch je nach Witterung sehr matschig und meistens auch sehr, sehr, sehr windig. Dementsprechend ein sehr hartes Rennen, das dann am Ende eigentlich oft es ging jetzt über den Wamberg und wo es dann halt eigentlich auch entschieden wurde, wo dann kleinere Gruppen weggefahren sind. Und am Ende gibt es eine kleine Gruppe mit drei Fahrerinnen von DSM, Franzi Koch, Pfeiffer Gregori und, vier, Flortje Mackay war nämlich auch drin und Lorena Wiebes und natürlich mit der besten Sprinterin, glaube ich, die es so gibt, die eigentlich alles gewinnt, war das ein relativ sicheres Ding und DSM gewinnt das Rennen mit Lorena Wiebes und bringt tatsächlich auch fünf Fahrerinnen in die Top 8.
Wow, also hat ja auch das Team DSM bei den Frauen ein starkes Finale geliefert da.
Absolut, die haben ja auch ein bisschen wie Arnaud Démare so am Anfang der Saison so ein bisschen Probleme mit DSM und haben jetzt einfach nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt am Ende der Saison.
Die sind motiviert geblieben bis zum Ende, kann man also sagen.
Ja, und haben auch motiviert weitergemacht, denn erst dieses Wochenende waren die ersten nationalen Meisterschaften in Holland im Gravel und da waren auch zwei DSM-Fahrerinnen auf dem Podium mit Flortje Mackay auf 2 und Lorena Wiebes auf 3 und gewonnen hat Demi Vollering von SD-Works, die auch heute Geburtstag hat.
Das wäre doch mal was Schönes für die deutsche Meisterschaft, wenn es die deutsche Meisterschaft im Gravel bald mal gehen würde.
Ja, das finde ich auch cool.
Das wäre auf jeden Fall wäre das eine coole Sache. Ich glaube, das war's zum Sportlichen. Wollen wir einfach nochmal, weil wir das angekündigt haben, das ist das Einzige, was mir noch einfällt, so. Wir haben jetzt zwar schon eine Stunde hier auf dem Tacho, aber nochmal so, wie so ein klassischer November für einen Straßenradsportler aussieht, nochmal so ein bisschen bequatschen, weil wir haben es gerade gesagt, jetzt der November ist bei den meisten, so der erste November ist bei den meisten Radprofis so der klassische Start ins Training für die neue Saison. Die Crosser und die Bahnfahrer gehen jetzt voll in ihre Saison, aber bei uns ist es eher so, also ich kann ja von mir erstmal einfach mal reden, dass es dann meistens am 1. November wieder so aussieht, dass man erstmal irgendwie so 2 Stunden Rad fährt und sich dann erstmal denkt so, oh wow, wie viel Form kann man eigentlich innerhalb von 2 oder 3 Wochen verlieren, das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Ist auch mal so ein bisschen eine unangenehme Situation, weil es ja meistens dann auch mit dem November und Dezember wird das Wetter schlechter. Das heißt, dann kommt so ein bisschen schlechtes Wetter und niedriger Formstand zusammen, was das Ganze nicht besser macht. Da flüchtet man immer gerne mal nach Mallorca oder irgendwo in den Süden, wo man besser Radfahren kann. Aber ja, man kann das, glaube ich, einfach so beschreiben, dass der November so ein klassischer Monat ist, wo man einfach wieder sich aufs Rad setzt und versucht so ein bisschen wieder so Stunden und die Ausdauer zu verbessern und Stunden auf dem Rad zu sammeln. Und ich glaube, man kann sagen, wenn man so im November so auf 2000 Kilometer kommt, dann ist es schon radmäßig ein guter November gewesen. Gleichzeitig fängt man aber nebenbei meistens im Gym auch noch an, also im Krafttraining. Und legt da einfach, glaube ich, so ein bisschen auch eine gute Grundlage über den Winter. um dann, wenn die Saison wieder losgeht, vielleicht nur noch einmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, um das noch zu erhalten. Aber sag ich mal, wirklich der Großbaustein im Fitnessbereich wird auch beim Radsportler im Winter gelegt. Also ich würde mal jetzt ja sagen, zwischen November und Januar, Februar ist so die heftigste Gymzeit, die wir haben. Und da fängt man dann auch an hinzugehen. Was ich vergessen habe, ist vielleicht noch beim Radtraining, dass man neben dem ganzen Ausdauer auch das sogenannte K3 macht oft. Also das heißt einfach mit einer extrem niedrigen Trittfrequenz, ich sage jetzt einfach mal zwischen 50 und 60 Umdrehungen, aber mit einer Belastung zwischen 300 und 320 Watt, man fängt dann erstmal easy an und steigert das dann hoch, auch einfach Radkraft auf dem Rad aufzubauen. Ich glaube, das sind erstmal so die drei wichtigsten Momente, die drei wichtigsten Elemente, die ich momentan im Training habe. Einmal Ausdauer auf dem Rad, Kraft auf dem Rad und Krafttraining noch nebenbei. Und gleichzeitig fängt man natürlich wieder einfach auch an, ein bisschen, mal nach dem Urlaub und nach dem Lotterleben, wie ich es nenne, ein bisschen früher mal ins Bett zu gehen, ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten. Man stellt sich auf die Waage und denkt sich, den einen oder anderen Kilo müsste ich nochmal runterbekommen. Wie gehe ich das ganze Thema jetzt an? Und es ist auch der Monat, wo man immer noch auch mal laufen geht nebenbei oder einfach alternativ Sport gerne macht, wo dafür noch Zeit ist. Das würde ich jetzt mal so als den klassischen Rad-November eines Radprofis beschreiben.
Ja, da gehe ich mit. Also wenn ich nicht ans Bett gefesselt gewesen wäre, dann wäre das bei mir wahrscheinlich ungefähr gleich gewesen, außer dass ich das Laufen eher durch Schwimmen ersetzt hätte. Nicht nur aufgrund des fehlenden Kreuzbandes, aber einfach, weil ich Laufen verabscheue. Ansonsten würde es bei mir exakt genauso aussehen. Ansonsten freut man sich im November auch immer auf die Announcements, was die neue Saison angeht. Welche Teams, welche neuen Fahrer in welches Team wechseln. Da gibt es ja doch immer ein paar interessante Dinge. Und für mich war jetzt, ich habe natürlich auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass mein Team sozusagen das offizielle Announcement macht, dass IF als Hauptsponsor mit einsteigt. Weil man ja die ganze Zeit, wenn es noch nicht so spruchreif ist, dann denkt man ja, vielleicht passiert es ja doch nicht. Und ich hatte ja jetzt immer viel Zeit, mir Gedanken zu machen und habe dann wirklich gedacht, hoffentlich passiert es bald. Und jetzt ist es auch passiert und es ist jetzt offiziell, dass wir ab nächstem Jahr IF TIBCO Silicon Valley Bank heißen.
Mega, also Glückwunsch, freut mich total, dass IF jetzt bei euch mit einsteigt und das Frauenteam sicherlich verstärken wird. Ich glaube, man kann auch sagen, dass mit IF ziemlich viele coole Sponsoren mit einkehren werden. Also als Kleidungsausstatter habt ihr Rafa zum Beispiel, was natürlich immer cool ist, was du schon aus deiner Zeit von Canyon Swam kennst, sicherlich. Ihr bleibt sicherlich auf Cannondale. Ja. Und hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Trikot-Design des nächsten Jahres.
Ich auch.
Das wird sicherlich gut werden. Und hast du sonst noch was, was du erzählen willst? Ansonsten würde ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen abmoderieren. Und das war aber, glaube ich, ein bisschen thematisch mal eine bisschen andere Folge. Aber trotzdem spannend, hoffe ich.
Ja, ich habe mir nur noch ein großes Danke aufgeschrieben. Ich wollte mich nämlich noch bedanken für all die netten Nachrichten, die ich nach der letzten Folge bekommen habe. Gute Besserungswünsche und Stories, die ihr mir geschrieben habt über eigene Verletzungsgeschichten. Tut mir leid, wenn ich bisher noch nicht auf alles geantwortet habe. Es ist manchmal sind viele Nachrichten, aber ich versuche die nach und nach abzuarbeiten. Also da Geduld. Und normalerweise melde ich mich irgendwann. Und vielen Dank.
Ich habe sogar jemanden bei der Buchlesung von André in Köln kennengelernt.
Der hat mir auch geschrieben,
der mir gesagt hat, dass er genau dieselbe Verletzung wie du hat und dass er dir die Daumen drückt und durchhalten sollst. Worauf ich gesagt habe, schreib das doch lieber der Tanja einfach selber. Im Gegensatz zu dir hat er sich die Verletzung aber beim Saufen geholt.
Also wirklich, das Saufen hat er bei mir weggelassen.
Also er hat zu mir, das war ein Suffabend. Wir werden jetzt keine Namen genannt, aber witzig. Naja, auf jeden Fall danke, dass du zu mir nach Hause gekommen bist und wir diesmal wieder bei mir aufgenommen haben.
Sehr gern.
Eine Folge Parallelwelten steht ja noch aus, die Dezemberfolge, die 12. Und ich sag mal so, vielleicht haben wir ja dann auch News, wie es nächstes Jahr weitergeht. Mal schauen.
Mal schauen, ob wir ein paar Päckchen zu Weihnachten packen.
Ja, wir werden es sehen. In diesem Sinne, hast du die letzten Worte der Folge.
Tschüss.